Ja, wir kommen jetzt zu Ephesus und was mir dabei absolut wichtig ist, ist, dass wir verstehen, es gibt hier zwei Ebenen. Die erste ist mehr oder weniger klar, das heißt, Ephesus war damals ein real existierender Ort, da gab es eine real existierende christliche Gemeinde oder Versammlung und in dem Brief steht, wie Christus den Zustand dieser Gemeinde beurteilte und daraus können wir bis heute lernen und nützliche Lehren ziehen. Und das bleibt auch absolut bestehen. Aber das Wichtige ist, dass wir die zweite Ebene erfassen und das ist die, dass wir in diesem Brief eine Beschreibung der ersten Phase der Geschichte der christlichen Kirche haben, bis etwa, ich komme noch darauf, dass zum Jahr 160 nach Christus. Und das Geniale und Wichtige ist, dass wir in diesem und den folgenden Briefen nicht nur eine Aufzeichnung haben, die uns sagt, wie die christliche Kirche sich entwickelt hat im Laufe ihrer bisher etwa 2000 Jahre des Bestehens, sondern in diesen Briefen finden wir die Beurteilung Gottes über diese Entwicklung. Ja, hat die Kirche sich positiv entwickelt oder eher negativ oder neutral in den verschiedenen Phasen? Wie beurteilt Gott das oder der Herr Jesus, der eben hier vorgestellt wird als der, der inmitten der Leuchter wandelt und den Zustand beurteilt. Ich hoffe, dass wir das entdecken jetzt bei dem ersten Brief. Wir werden merken, dass die sieben Briefe eine einheitliche Struktur haben. Die besteht eigentlich aus folgenden Elementen. Erst einmal kommt eine Anrede, an wen sich der Brief richtet. Danach kommt der Absender, das heißt, Christus stellt sich vor, in einem Charakter, der gerade zu diesem Brief, zu dieser Versammlung passt. Dann erwähnt er das, was anerkennenswert ist, wenn es etwas gibt. Danach tadelt er die Missstände, wenn es solche gibt. Und in diesem Fall folgt auch ein Aufruf zur Buße. Und zum Schluss kommen noch zwei Elemente, und zwar erstens die Aufforderung zu hören und dann die Belohnung für den Überwinder. In den letzten vier Briefen werden die letzten beiden Elemente umgekehrt. Warum das passiert, darauf kommen wir noch. Aber das ist die Grundstruktur dieser Briefe. Bei der Anrede geht es also hier um den Engel der Versammlung in Ephesus. Das heißt, der verantwortliche Repräsentant, das verantwortliche Element dieser Versammlung wird angesprochen. Und zu Ephesus möchte ich nur zwei Dinge sagen. Das eine ist, es war eine absolute Hochburg des heidnischen Götzendienstes. Dort stand dieser weltberühmte Tempel der Diana oder Artemis. Aber das andere ist, dass Gott ein absolut bemerkenswertes Werk getan hat an diesem Ort, dass sich viele bekehrt haben. Paulus hat 3 Jahre dort gearbeitet und dann später den Brief an die Epheser geschrieben, der zeigt, dass die Versammlung dort sich zu dem Zeitpunkt, also etwa 64 nach Christus, in einem sehr guten Zustand befand, dass er die höchsten christlichen Wahrheiten dort vorstellen konnte. Die Frage jetzt ist, wie sieht es aus 30 Jahre später, 95 nach Christus? Wie hat sich der Zustand dieser Versammlung entwickelt? Dann kommen wir zu dem zweiten Element, dem Absender. Dieses sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Normalerweise stellt Christus sich vor in einem Charakter, der sehr spezifisch zugeschnitten ist auf die Versammlung, an die er schreibt. In diesem ersten Brief stellt er sich in einem allgemeineren Charakter vor. Er sagt, er hat die 7 Sterne in seiner Hand und er spricht von den 7 goldenen Leuchtern, also von dem gesamten christlichen Zeugnis, das er beurteilt und er hat Autorität über dieses Zeugnis. Dann kommen wir mit Vers 2 zu der Anerkennung. Und da sagt er eine ganze Menge. Ich kenne deine Werke, deine Arbeit, dein Ausharren und ich weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und dann geht es noch weiter mit weiterer Anerkennung. Und wir merken, dieser Versammlung ging es gut. Äußerlich jedenfalls. Es war eigentlich alles da, was man sich wünschen konnte. Sie waren aktiv für ihren Herrn. Sie arbeiteten und das war auch keine kurzfristige Sache, sondern sie bewiesen Ausharren. Aber wenn man mal vergleicht mit dem 1. Thessalonicher Brief, dann stellt man fest, dass dort Motive genannt werden, die hier fehlen. In 1. Thessalonicher 1, Vers 3 steht, sie hatten das Werk des Glaubens. Und ihre Bemühungen waren Bemühungen der Liebe und ihr Ausharren war das Ausharren der Hoffnung. Und dieses Motiv hier fehlt jeweils bei Ephesus. Und das ist so ein erster Hinweis, dass es zwar eine Fassade gab, die sehr gut aussah, aber dass die inneren Motive nicht mehr so da waren wie am Anfang. Der Herr erwähnt dann, dass sie Böse nicht ertragen konnten. Und auch das nennt er positiv. Er selber lehnt Böses ab. Und wenn die Versammlung Böses ablehnt, ist das aus seiner Sicht auch positiv. Und dann sagt er weiter, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden. Das bedeutet, dass es Leute gab, die sich apostolische Autorität anmaßten, für sich beanspruchten, und die Gläubigen in Ephesus haben verstanden, sie haben gemerkt, diese Leute haben keine Sendung von Christus, sie sind Lügner. Sie täuschen diese Autorität vor. Und auch das bewertet der Herr positiv und sagt, das ist eine gute Sache. Und dann sagt er weiter in Vers 3, und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen, ja, auch die Dinge, die schwer waren, und bist nicht müde geworden. Das war keine kurzfristige Sache, kein schnelles Aufflackern, sondern diese Leute hielten durch. Ja, sie zogen ihre Aktivitäten durch. Das Problem ist, und das liest man jetzt in Vers 4, aber ich habe gegen dich. Und dieses Aber, das ist so ernüchternd hier, wenn man sieht, wie gut es äußerlich aussah. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was ist das, deine erste Liebe? Manche denken dabei an die Liebe, die man hat, wenn man sich gerade bekehrt hat. Aber ich glaube, der eigentliche Sinn ist, dass die erste Liebe bedeutet, dass man die Dinge, die man tut, für Christus tut, aus Liebe zu ihm und dass sich da nichts eingemischt hat, nichts beigemischt hat an Egoismus oder an anderen Motiven. So war es am Anfang gewesen, aber jetzt sah es ganz anders aus. Die Aktivitäten waren noch da, aber ihre erste Liebe hatten sie verlassen. Und dann sagt der Herr in Vers 5, gedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße. Einerseits ist das ein absolut ernstes Wort, andererseits ist es eine Tür der Hoffnung. Selbst wenn es im Herzen ja dieses Erkalten gegeben hatte, sagt der Herr, es gibt einen Weg zurück. Buße bedeutet natürlich nicht Bußübungen, sondern es bedeutet, dass man Gottes Perspektive einnimmt, seinen eigenen Zustand so beurteilt, wie Gott ihn sieht. Und dann sagt er, und dann kannst du wieder diese ersten Werke tun. Die ersten Werke sind ganz einfach, die Werke der ersten Liebe. Das heißt, die Werke, die man tut, aus reiner Liebe zum Herrn. Wenn aber nicht, sagt er in Vers 5 weiter, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Wenn der Herr hier sagt, so komme ich dir, dann bezieht sich das natürlich nicht auf die Entrückung, sondern das ist ein Kommen zum Gericht. Das macht der Satz ja dann weiter klar, weil er sagt, ich werde den Leuchter wegrücken von seiner Stelle. Das heißt, es wird kein christliches Zeugnis mehr geben in Ephesus, wenn du nicht Buße tust. Wenn man die Briefe weiterliest, dann merkt man, dass am Ende der Kirchengeschichte in Laodicea das tatsächlich wahrgemacht wird, dass der Herr da dieses Zeugnis ausspeien muss aus seinem Mund. Aber schon hier deutet er das an, wenn nicht Buße getan wird, dann wird er das Zeugnis nicht mehr anerkennen können. Und dann sagt er weiter in Vers 6, und da kommt nochmal so ein Stück Anerkennung, ja. Da sagt er, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Ja, was die Nikolaiten sind, das ist nicht ganz leicht zu entscheiden. Ich gehe davon aus, dass sie mit zwei Dingen zu tun haben. Und wir kommen noch darauf, wenn wir zu dem dritten Brief kommen, dem an Pergamus. Einerseits geht es um Klerikalismus, andererseits geht es um Verbindung mit der Welt. In Pergamus ist es die Lehre, hier sind es die Werke der Nikolaiten. Und diese beiden Tendenzen kann man tatsächlich schon in der frühen Geschichte der Kirche beobachten. Und der Herr sagt hier, das ist positiv, dass du diese Werke hast. Ja, nicht die Nikolaiten, nicht die Personen, aber ihre Werke wurden gehasst in Ephesus. Und er sagt dabei, die auch ich hasse. Ja, das heißt, die Versammlung handelt da in einer Weise, die den Empfindungen des Herrn entspricht. Und dann sagt er weiter in Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dieser Satz kommt in jedem der sieben Briefe vor und immer heißt es, was der Geist den Versammlungen sagt. Also für die Gläubigen in Ephesus war auch wichtig, was der Geist allen anderen Versammlungen sagte und umgekehrt. Und auch für uns heute ist die Botschaft aller sieben Briefe wichtig. Dann kommt die Verheißung für den Überwinder, dem, der überwindet. Und das ist eine wunderbare Sache. Darüber freue ich mich riesig. In allen sieben Briefen, ja, in allen Höhen und Tiefen der Geschichte der christlichen Kirche, kommt immer ein Überwinder vor. Es gibt immer die Möglichkeit zu überwinden. Und der Überwinder ist jeweils der, der die spezielle Herausforderung überwindet, die es in dieser Epoche gab. Der Überwinder in Ephesus ist also der, der zurückkehrt zu seiner ersten Liebe. Und der bekommt eine Belohnung. Ich werde ihm zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Bei Adam und Eva, da gab es zwei Bäume. Ja, auch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das heißt, es gab dort Verantwortung. Der Mensch war verantwortlich. Im Paradies Gottes, da gibt es nur noch den Baum des Lebens. Und davon zu essen, das bedeutet, das ewige Leben zu genießen, die Gemeinschaft mit Gott. Und er sagt hier, weißt du, es lohnt sich. Gib dem Herrn den Platz, der ihm zusteht. Ja? Kehre zurück zu der ersten Liebe und dann bekommst du diesen Genuss des ewigen Lebens. Habe eben schon erwähnt, es ist die Zeitepoche bis etwa 160. Wie komme ich auf die Zahl? Es geht um das Märtyrertum von Polykarp, dem Bischof von Smyrna. Das ist nämlich der Beginn der nächsten Epoche der Verfolgung, der brutalen Verfolgung der christlichen Kirche. Ältere Geschichtsbücher sagen 167 nach Christus, neuere sagen 155 nach Christus. Für unsere Zwecke unerheblich, worum es mir geht. Die Epoche dauerte bis etwa 160 nach Christus. Danach werden wir immer deutlichere Anzeichen oder Ereignisse finden in der Kirchengeschichte, die sich ganz klar verbinden und wiederfinden lassen in diesen sieben Briefen.